Deutschlandfunk, Medias Res.
Und Hoffnung ist das, was im Vernichtungskrieg in der Ukraine gerade wohl immer fehlt. Woher sollte man die nehmen? Seit Tagen bekommen wir alle die Bilder, die uns aus Butscha erreichen, kaum noch aus unseren Köpfen. Man sieht das Schrecken und kann es nicht begreifen. Aber wir können uns davon distanzieren und unserem eigenen Leben weiterhin nachgehen. Anders gestaltet sich das für Reporterinnen und Reporter, die vor Ort sind und von dort für uns berichten. Wir sehen sie auf einer Art Inspektionsgang in Butscha oder vor gespenstisch menschenleeren Häuserfassaden. Und man fragt sich, wie lange sind solche Bilder eigentlich zu ertragen? Das habe ich vor der Sendung Friederike Engst gefragt. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und spezialisiert auf Traumatherapie und arbeitet viel mit Medienschaffenden zu diesem Thema.
Das ist schwierig so allgemein zu beantworten, weil das von verschiedenen Risiko- und Schutzfaktoren sozusagen abhängt und von der Art, wie man auch mit diesen Bildern arbeitet. Aber natürlich ist sozusagen, je häufiger und je stärker ich exponiert bin gegenüber solchen traumatischen oder traumaauslösenden Reizen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die in der Seele auch Spuren hinterlassen.
Und wenn wir jetzt auf die Medienschaffenden schauen, die eben gerade aus der Ukraine heraus berichten, dann ist es doch so, wir alle nehmen Kriegsberichterstattende ja irgendwie gerade und im Allgemeinen als Figuren wahr. Also wir sehen sie in ihrer Chronistenrolle, die berichten objektiv, nüchtern, fast emotionslos, in so einer dicken Weste, die sind irgendwie fast unnahbar, viele von ihnen zumindest. Und wenn wir so ein Einfühlungsvermögen erwarten von ihnen, dann höchstens in so einer Interviewsituation, wo man es mit einer vulnerablen Person zu tun hat. Was macht das mit den Kriegsberichterstattern? Schützt sie das auch selber vor Ort vor emotionalen Grenzsituationen?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Mechanismen ist, der Journalistinnen auch schützt in solchen Situationen, da man nämlich weiß, dass die Gruppe der Journalistinnen trotz einer sehr hohen Rate an Exposition zu potenziell traumatisierenden Ereignissen eine sehr hohe Rate an Resilienz auch hat und also eine sehr geringe Rate an Traumafolgestörungen, die dann wirklich in einer psychischen Störung, in einer posttraumatischen Belastungsstörung oder ähnlichem enden. Was nicht bagatellisieren soll, wie schwierig diese Situationen sind, aber es scheint eben Schutzfaktoren zu geben. Und dazu gehört sicherlich auch die Arbeit, wie man sozusagen arbeitet, dass man manchmal auch eine Kamera dazwischen hat, die bei einer gewissen Distanzierungsfähigkeit hilft und dass man natürlich einen Job ausübt, der so ein Stück weit die Hilflosigkeit, die mit traumatischen Situationen einhergeht, möglicherweise auch überwindet. Aber natürlich gibt es noch eine ganze Reihe Faktoren, die man sozusagen mit beachten sollte. Und es ist nicht nur von der Resilienz abhängig, ob jemand eine Traumafolgestörung entwickelt oder nicht.
Also ich verstehe Sie richtig. Diese Resilienz hat vielleicht auch mit dem Beruf, mit dieser Berufsausbildung selber zu tun, dass das Menschen sind, die verinnerlicht haben, funktionieren zu müssen.
Nee, ich würde nicht das Funktionieren sozusagen nehmen als das, was der Schutzfaktor ist, sondern eher auch die Art, wie ich die Arbeit angehe und die Art, wie viel Sinn sozusagen diese Arbeit ja auch stiftet. Also, dass die hilfreich ist, dass die Informationen bringt, also dass das ein Beruf ist, in dem ich Informationen vermittle und der sozusagen auch wichtig ist und dass natürlich diese Rolle, der ich bin in einer professionellen Rolle, wenn ich darüber berichte, das ist durchaus auch ein Schutzfaktor, auch in anderen Berufsgruppen, sich, also um sich ein Stück weit davor zu schützen, nicht zu stark persönlich involviert zu sein, was dann natürlich wieder ein Risikofaktor ist. Das heißt nicht, dass ein traumasensibler Journalismus nicht eben auch bedeutet, sich in die Dinge reinzuversetzen, aber es braucht eben auch eine gewisse professionelle Distanz, um traumasensibel und gut berichten zu können.
Aber wenn wir über die Fähigkeit einer Distanzierung sprechen, dann ist das natürlich ein schmaler Grat dahin, wo der Punkt erreicht ist, wo man dauerhaft Gefühle abspaltet. Das kann dann emotionale Wunden hinterlassen. Genau. Und genau das meint ja das Wort Trauma aus dem Griechischen, bedeutet Wunde. Welche Bewältigungsmechanismen gibt es denn, damit Journalistinnen und Journalisten im Krieg davor geschützt werden können? Also wie viel Eigenverantwortung mutet man ihnen zu und wie viel Verantwortung müssten oder sollten die Redaktionen übernehmen?
Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Es braucht die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, was für Risikofaktoren eben auch diese Situation birgen, was für eigene Wunden da sind. Es bedeutet ein Stück weit auch ein Wissen darum, was Traumasensitivität bedeutet, auch bezogen auf einen selbst. Was sind denn meine Wunden? Was sind meine kritischen Punkte? Woran merke ich an mir selber, dass ich eben gerade eigentlich nicht mehr arbeitsfähig bin? Es braucht nämlich auch die Zeit, diese Gefühle zu regulieren. Und vielleicht ist das möglicherweise nicht gerade, während man da jetzt im Einsatz ist. Da braucht es dann eher kleine Momente zum Innehalten und wirklich auch zu schauen, wie geht es mir gerade und bin ich in der Lage, das noch zu bewältigen? Wie hoch ist mein Stresslevel etc.? Das andere ist aber natürlich auch zu wissen, ich habe, wenn ich damit nach Hause komme, auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, kriege vielleicht auch die Möglichkeit, Rücksprache zu halten, habe Zeit, mich mit dem zu beschäftigen, was ich verarbeiten muss. Weil es ist auch durchaus möglich, dass in so einer akuten Belastungssituation, in der die Leute dann jetzt ja aktuell sind und wie Sie vorhin gesagt haben, auch funktionieren in ihrer Professionalität, da geht es noch, da kann man extrem viel bewältigen. Möglich ist es auch, dass Symptome sozusagen auch lange später auftreten in Phasen, wo dann die Ruhe einkehrt. Also auf Seiten desjenigen, der sozusagen arbeitet, braucht es eine Bereitschaft, sich mit den Themen, mit den eigenen Wunden, mit den Risikofaktoren auch offen auseinanderzusetzen. Und natürlich, wenn das möglich ist, braucht es soziale Netzwerke, soziale Sicherheit auch vielleicht ein Stück weit, wenn ich auch an freie Journalistinnen und Reporterinnen denke, Unterstützernetzwerke an diesen Stellen, das Wissen darum, wenn ich zurückkomme, ist der Arbeitgeber, der Auftraggeber oder die Redaktion, in der ich arbeite, auch ein Ansprechpartner für die Dinge, die ich mitbringe sozusagen.
Und ja, wenn jetzt doch der Fall eintritt, es zu einer Traumatisierung kommt, da gibt es ja auch noch graduelle Stufen oder Phasen, dann kann ein Trauma ja Gedächtnisprozesse durchaus beeinflussen oder auch beeinträchtigen. Das kann, habe ich bei Ihnen gelesen, auch zu Halbwahrheiten führen. Damit gefährdet eine Traumatisierung ja gerade die Ausübung des Journalistenberufs in seinem Innersten, sage ich mal, oder?
Unbedingt. Deswegen finde ich diese Arbeit, auch die das Data-Center für Trauma und Journalismus eben auch macht, auch so wichtig, weil es genau darum geht. Es gibt zwei Arten von Folgen, die Traumata haben. Das eine ist die eine besondere Form der Gedächtnisbildung wirklich, die dann zu diesen ganz starken Symptomen wie Wiedererleben im Hier und Jetzt auch in Nichtkriegssituationen etc. nach sich ziehen. Und es gibt eine sukzessive Veränderung des Bewusstseins, wenn ich immer wieder mit belastenden Bildern, belastenden Ereignissen, Betroffenen etc. konfrontiert sind, im Sinne auch von wirklich einer Veränderung des Denkens, des Sicherheitserlebens, des Vertrauens in sich selbst, des Selbstwertes, also des wirklich Bewusstseins- und Urteilsprozesse ähnlich wie bei schwer traumatisierten Menschen verändert werden und dann die Urteilsfähigkeit und auch die Distanzierungsfähigkeit natürlich beeinflusst ist, weshalb Aufklärung so wichtig ist und auch Unterstützung, möglicherweise auch eben über Beratungsangebote, die von Redaktionen zur Verfügung gestellt werden etc.
Sie haben gerade über einige Bewältigungsstrategien, Möglichkeiten schon gesprochen, einfach mal kurz rausgehen, was vor Ort möglich ist. Kann Humor auch ein Vehikel sein, also um all das Schreckliche zu verarbeiten, sowohl für Menschen im Krieg als auch jetzt für uns, die von Ferne draufschauen?
Unbedingt, wenn Humor nicht Zynismus und Ironie und eine Vermeidungsstrategie wird. Was ich immer wichtig finde, ist, alles sind normale Reaktionen auf unnormale Ereignisse. Also nichts zu tabuisieren, bestimmte Reaktionen zu stigmatisieren. Also der ist ja jetzt besonders, der reagiert ja gar nicht mehr emotional oder die ist ja die ganze Zeit überemotional, sondern alles als normale Reaktion auf unnormale Ereignisse wahrzunehmen. Und dann ist auch erlaubt als Bewältigungsmechanismus, was hilft. Und natürlich ist Humor wichtig. Natürlich ist auch in Ausnahmesituationen es wichtig, sich alltägliche Strukturen so gut wie möglich zu erhalten, Räume zu erhalten, wo auch andere Dinge möglich sind und sein dürfen. Und eine Erdung erfolgen kann ein Stück weit.
Sagt Friederike Engst zum Thema Trauma und Traumabewältigung bei Journalistinnen in Kriegs- bzw. Krisensituationen. Mehr dazu auch auf unserer Seite im Netz.